Sprüche 11, Vers 1. Falsche Waage ist dem Herrn ein Gräuel, gefallen hat er nur am vollen Gewicht. Gehe ehrlich mit deinem Nächsten um. Fälsche nicht das Gewicht. Betrüge deinen Nächsten nicht. Mache faire Preise, keine Wucherpreise. Und wenn du einen Betrieb hast, eine Firma, dann bezahle deine Arbeiter anständig gemäß ihrer Leistung. Und, das betrifft jetzt auch jeden von uns, gib bei der Steuererklärung alles ehrlich an. Es gibt noch viel mehr Beispiele für ehrlichen Umgang im Unterschied zum Betrug. Daraufhin deutet dieses Bild von der falschen Waage, die ja im Altertum praktisch immer beim Tausch und so weiter am Abwiegen der Ware gebraucht wurde. Heute ist vieles elektronisch, aber auch hier geht es um Ehrlichkeit, um Sauberkeit im Umgang, im Geschäftsleben, aber auch im Umgang miteinander, dass wir einfach ehrlich miteinander sind. Sprüche 11, Vers 2. Auf Übermut folgt Schande, bei den Demütigen aber ist Weisheit. Der Volksmund sagt, Übermut tut selten gut. Was heißt das? Der Übermütige überschätzt sich selber und ist dadurch hochmütig. Ich kann alles. Wir schaffen das. Yes, we can. Das ist Übermut. Wir schaffen das ohne Gott. Nein, ohne Gott geht alles kaputt, geht alles den Bach herunter. Das erleben wir auch in der Politik, in der Wirtschaft und auch im gesellschaftlichen Leben. Wenn ein Mensch, und ich denke jetzt nicht nur an Politiker, sondern jeder von uns ist auch gemeint, wenn ein Mensch versagt und von seinem hohen Ross herunterstürzt, ist es ihm eine Schande. Wir sollen nicht übermütig sein, nicht prahlen mit dem, was wir schaffen, aus unserer Kraft. Der weise Mensch dagegen, der aus Gottes Weisheit lebt, der Ehrfurcht vor dem Herrn hat, er prahlt nicht, sondern er dankt Gott für alle seine Gaben. Denn alles, was wir haben und können, hat uns der Herr geschenkt. Wir können von heute auf morgen krank sein, dann können wir vielleicht gar nichts mehr tun oder viel weniger tun. Auch in dieser Bibelwoche bin ich ganz von der Hilfe des Herrn abhängig. Wenn ich jetzt hier eine Grippe hätte oder gestürzt wäre und so, da wäre es viel mühsamer, diese Bibelwoche zu halten. Also wir wollen in allem auf den Herrn vertrauen, ihn um seine Hilfe bitten. Es gilt darum, Gott in allem die Ehre zu geben. Und es geht auch darum, die Grenzen zu respektieren, die Gott jedem von uns bezüglich seiner Gaben zugeteilt hat. Wir haben ja alle Gaben, die müssen wir nur entdecken, natürliche Gaben, aber auch Geistesgaben. Das sollen wir auch einsetzen, aber alles zu Gottes Ehre und nicht, um uns selber damit groß zu machen. Übermut tut selten gut. Und im Buch der Sprüche haben wir gelesen, auf Übermut folgt Schande, bei den Demütigen aber ist Weisheit. Das sind die Menschen, die wissen, alles kommt vom Herrn. Gehen wir weiter zu Vers 3. Die Redlichen leitet ihre Unschuld, aber die Treulosen richtet ihre Verkehrtheit zugrunde. Das heißt, wer unschuldige Hände hat, darf zum Herrn kommen. Nur dieser Mensch ist geheiligt, nur er hat Bestand. Wer falsch und gottlos oder treulos ist, der wird dagegen ewig vom Himmelreich ausgeschlossen sein. Schon auf Erden wandelt der Tor, der Narr, auf einem breiten Weg ins Verderben und richtet dabei sich und andere zugrunde. Vers 4. Reichtum hilft nicht am Tag des Zorns, aber Gerechtigkeit errettet vom Tod. Keiner, kein einziger Mensch kann sich von Gottes Gericht freikaufen. Durch Reichtum kann kein Mensch Gottes Zorn entfliehen. Keiner kann Gott bestechen. Lieber Gott, schick mich nicht in die Hölle, ich gebe dir Geld dafür. Völlig töricht, wer so denkt. Ich möchte jetzt gar nichts über die Fegfeuerlehre zahlen, wo ja die armen Seelen durch Geld vom und der ewigen Verdammnis freigekauft werden sollen. Auch das funktioniert nicht. Wer irdische Schätze sammelt und dabei sein Seelenheil vergisst, ist töricht, dumm. Für ihn wird es nach dem Tod ein böses Erwachen geben. Was errettet vom Tod? Vor dem ewigen Tod, der ewigen Verdammnis, errettet nur die Gerechtigkeit, die Gott, der Herr, uns schenkt. Nicht die Selbstgerechtigkeit, die wir uns selber zuschreiben. Nicht die Selbstgerechtigkeit, die von Jesus nichts wissen will. Nein, es rettet uns allein das weiße Kleid, das der Herr uns schenkt, unverdient aus Gnaden. Das weiße Kleid, das im Blut des Lammes gereinigt ist. Das war Vers 4. Reichtum hilft nicht am Tag des Zorns, aber Gerechtigkeit errettet vom Tod. Die Gerechtigkeit Jesu, die uns geschenkt wird, wenn wir seine Kinder sind. Vers 5. Die Gerechtigkeit des Unsträflichen ebnet seinen Weg, den Gottlosen aber bringt seine eigene Gottlosigkeit zu Fall. Und deshalb gilt, liebe Seele, wähle den schmalen Weg zum Himmelreich und verlasse den breiten Weg des Verderbens. Wir sehen das schon im Alten Testament, gerade im Buch der Sprüche, immer wieder der breite und der schmale Weg kommt. Auch bei dem Psalm, schon im Psalm 1, du sollst nicht sitzen, wo die Spötter sitzen, du sollst dem Herrn nachfolgen. Noch ruft Jesus, dass der Mensch den breiten Weg des Verderbens verlassen soll. Aber einmal wird es heißen, verschlossen ist die Tür, dann ist es zu spät. Und deshalb gilt für jeden Menschen, schiebe die Entscheidung für Jesus Christus nicht auf die lange Bank. Gehen weiter zu Vers 6. Die Gerechtigkeit der Frommen wird sie erretten, aber die Verächter werden gefangen durch ihre Gier. Gib, sagen viele Menschen. Die Habgier des Menschen ist unersättlich. Je mehr der Mensch hat, desto mehr will er. Der Habgierige ist nie zufrieden. Hat er 1 Million erworben, will er eine zweite. Und dabei ist vielen Menschen kein Preis zu hoch. Manche gehen sogar über Leichen. Der Mensch betrügt und denkt nur an sich, der immer mehr für sich anhäufen will. Aber ein solcher Mensch ist eigentlich arm dran. Er ist ein Gefangener seiner Triebe. Er ist nicht frei. Und er wird zugrunde gehen durch seine Schuld. Der Fromme jedoch, er vertraut ganz auf den Herrn, erwartet alles von ihm, trachtet zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit und weiß, dann wird mir auch alles Irdische zufallen, das ich wirklich brauche. Und dieser Fromme, der dem Herrn nachfolgt, der wird gerettet. Und deshalb heißt es ja, die Gerechtigkeit der Frommen wird sie retten. Aber die Verächter werden gefangen durch ihre Gier. Vers 7. Wenn der Gottlose stirbt, vergeht seine Hoffnung und seine Erwartungen verlieren sich. Der gottlose Mensch ist ein hoffnungsloser Mensch. Seine Hoffnung reicht nur bis zum Grabesrand, aber nicht darüber hinaus. Wie arm sind solche Menschen dran? Mancher lässt sich sogar Schmuck und Edelsteine in das Grab oder in die Urne legen, auch das gibt es. Aber dann kommen die Grabräuber und stehlen es heraus. Das ist alles so sinnlos. Ich hoffe, keiner von uns macht eine solche Torheit. Aber selig dagegen ist, wer seine Hoffnung auf Gott, den Herrn, setzt und wer Schätze für den Himmel sammelt. Was sind das für Schätze? Vor allem der Herr Jesus selber. In ihm liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis. Geistliche Schätze, der Herr Jesus, der Glaube und die guten Werke, die als Frucht des Heiligen Geistes, als Werke des Glaubens getan sind, nicht als Werke des Gesetzes. Das sind Schätze für das Himmelreich, die niemals vergehen. Es hat mal jemand gesagt, ich glaube, es war Tolstoi, im Himmel zählen nicht solche Schätze, die du angesammelt hast, sondern die du verschenkt hast. Wem hast du Gutes getan mit deinen irdischen Gaben? Gehen wir weiter zu Vers 8. Der Gerechte wird aus Bedrängnis befreit, der Gottlose kommt statt seiner hinein, also anstelle des Gerechten. Irgendwann enden die Not und Bedrängnis des Gerechten, spätestens in der Ewigkeit. Der Gerechte, Gottesfürchtige, der Christ, er kann auf der Erde durchaus Bedrängnis erleben, bis hin zur Verfolgung. Aber das endet spätestens in der Ewigkeit. Dann wird keine Träne mehr geweint, kein Schmerz mehr sein, kein Leid und kein Elend. Aber auch schon auf Erden kann Gott eingreifen und hat es schon oftmals getan, uns aus schwierigen Lagen zu retten. Ich denke, jeder von uns hat es auch schon erleben dürfen. Und deshalb gilt für uns, sei stille und vertraue auf den Herrn. Er lässt dich nicht im Stich. Der Gottlose dagegen, der sein eigener Herr sein will, wird spätestens in der Ewigkeit unsagbare Qual und Not leiden. Das sagt die Bibel klipp und klar. Und wir wollen die Gottlosen warnen vor dieser ewigen Verlorenheit. Sprüche 11, Vers 9. Wer Gott verachtet, verdirbt den Ruf seines Nächsten. Wer gottgefällig lebt, entkommt durch seine Erkenntnis. Der gottlose Mensch will von seiner Schuld ablenken und macht deshalb andere schlecht. Verleumdung ist immer ein Ablenkungsmanöver von seinem eigenen Versagen. Und deshalb ergießt sich eine Flut von Verleumdungen über diese Erde. Ich denke, jeder von uns war schon mal davon betroffen, aber vielleicht auch beteiligt, was Verleumdungen angeht. Und durch diese Flut von Verleumdungen breiten sich Hass, Streit und Krieg immer weiter aus. Wann wird das ein Ende haben? Nur dann, wenn viele Menschen Jesus Christus als die Wahrheit erkennen und ihm nachfolgen. Wer Jesus erkennt und anerkennt, das heißt, wer mit ihm Gemeinschaft hat durch den Glauben, der wird errettet. Und der wird auch ein neues Leben führen, wo er nicht mehr verleumden muss, sondern Gutes sagt, ohne heuchlerisch zu sein, den anderen nicht herunterputzt und seinen Ruf verdirbt, sondern ja, ihm hilft, dass er auch ein gottgefälliges Leben führen kann. Das war Vers 9, da hieß es ja, wer Gott verachtet, verdirbt den Ruf seines Nächsten, eben durch Verleumdungen. Wer gottgefällig lebt, entkommt durch seine Erkenntnis. Nämlich die Erkenntnis Gottes, und Erkenntnis heißt in der Bibel auch immer, Gemeinschaft mit dem Herrn zu haben. Jetzt kommt ein ganz neuer Aspekt in Vers 10 und 11. Geht es den Gottesfürchtigen gut, freut sich die Stadt. Kommen die Gottlosen um, dann jubelt sie auf. Nun, wie ist es zu verstehen? Wer mit Gott lebt, möchte seinen Mitmenschen Gutes tun. Er wird gerecht herrschen und richten, wenn er Herrscher oder Richter ist. Er wird andere nicht betrügen. Er wird die guten Ordnungen und Gesetze hochhalten. Jemand, der wirklich gottesfürchtig ist, wird das tun. Wenn ein gerechter Herrscher oder Richter stirbt, kann auch sagen Politiker, oder ein wichtiger Mensch in der Öffentlichkeit, dann trauert das Land und die Stadt. Und wenn ein echter Christ stirbt, dann trauern die Angehörigen, denn er fehlt ihnen. Anders, wenn dagegen Mörder umkommen, Lügner umkommen, Ehebrecher, Seelenverderber, Gottlose, die vielen Menschen geschadet haben, die nur an sich gedacht haben. Dann freut sich die Stadt, dass sie umgekommen sind. Das sagt uns dieser Vers 10. Aber jetzt müssen wir durch eine Einschränkung machen. Wie sieht es heute aus? Würden heute in unserer Gesellschaft noch Gottes Maßstäbe gelten, dann wäre das heute noch so. Wenn ein Frommer stirbt, dass dann alle trauern. Und wenn ein Gottloser stirbt, sind sie froh. Aber wie ist es heute? Leider haben heute die Gottlosen die Oberhand gewonnen, was die öffentliche Meinung, die Verabschiedung von Gesetzen, die Politik und so weiter angeht. Von daher sind die Werte schon weitgehend verdreht. Wir leben in der Endzeit. Aber wir dürfen beten, dass Gott noch viele gottesfürchtige Menschen und auch echte Christen in solche Ämter beruft, durch die sie anderen von Herzen dienen können. Das waren einige Gedanken zu Vers 10. Geht es den Gottesfürchtigen gut, freut sich die Stadt, kommen die Gottlosen um, dann jubelt sie auf. Auch in die Politik bezieht sich Vers 11. Durch den Segen ehrlicher Menschen kommt eine Stadt hoch, doch das Gerede Gesetzloser macht sie dem Erdboden gleich. Das heißt, wo viele gläubige und gottesfürchtige Menschen leben, da wird eine Stadt und auch ein Ort, ein Dorf gesegnet sein. Aber durch die Sünde der Frevler wird ein Ort zersetzt und zerstört. Wo Gottes Ordnungen, zum Beispiel was Politik angeht, die 10 Gebote, nicht mehr eingehalten werden, da bricht früher oder später das Chaos aus. Und man muss es leider sagen, in einer solchen Welt leben wir heute. In einer Welt der Gottlosigkeit, Gesetzlosigkeit und des sich immer mehr ausbreitenden Chaos. Möge Gott uns gnädig sein, möge er noch viele zur Umkehr leiten und mögen wir selber beten für die Verantwortlichen und wo der Herr es uns auch zeigt, auch selber Verantwortung in der Öffentlichkeit wahrnehmen. Wir sollten unsere Stimme erheben und nicht zu den Missständen in unserer Gesellschaft schweigen. Deshalb steht hier, durch den Segen ehrlicher Menschen kommt eine Stadt hoch, durch das Gerede Gesetzloser macht sie dem Erdboden gleich. Vers 12. Hier geht es jetzt wieder über die Zungensünden. Wer über andere lästert, hat keinen Verstand. Aber ein Verständiger hält seinen Mund. Halte deine Zunge im Zaum und rede nicht schlecht über deinen Nächsten. Wer andere schlecht macht, beschmutzt sich selber. Er gilt als Narr und Schwätzer. Auch wenn die anderen vielleicht zunächst zustimmen. Ach, das ist ja interessant. Aber eigentlich denken sie, oh, vor dem muss ich mich in Acht nehmen. Was der für Dinge rumschwätzt und andere besudelt. Deshalb rede lieber Gutes über deine Nächsten. Allerdings ohne zu schmeicheln oder zu heucheln. Sollte nicht übertrieben sein, sondern kann durchaus realistisch sein. Da, wo es etwas zu loben gibt, dürfen wir loben. Und wo es etwas zu tadeln gibt, dürfen wir auch tadeln, allerdings in aller Weisheit und Liebe, damit es der andere auch annehmen kann. Das gehört auch zur Weisheit. Oft ist es besser zu schweigen, als etwas Falsches zu sagen. Ein weiser Mensch kann schweigen, auch dann noch, wenn er zu Unrecht angegriffen wird. Und ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, das ist nicht immer einfach. Es gibt gewisse Grenzen, wo man sich auch mal wehren muss, jetzt nicht physisch, aber vielleicht juristisch, gegen Verleumdung und so weiter. Aber man muss nicht bei jeder Provokation sofort aufbrausend reagieren, selber provokativ werden, zurückschlagen, wenn es auch mit Worten ist. Man kann auch manches einfach ins Gebet nehmen. Und so möchte ich sagen, mache aus allem ein Gebet und reagiere erst danach, wenn du gebetet hast und wenn der Herr dir die richtige Wegweisung im Gebet geschenkt hat. Ich wiederhole nochmal den Vers. Wer über andere lästert, hat keinen Verstand, doch ein Verständiger hält seinen Mund. Noch 4 Verse für heute Abend. Vers 13. Ein umhergehender Verleumder plaudert Geheimnisse aus. Aber eine treue Seele hält geheim, was man ihr sagt. Kann man dir Geheimnisse anvertrauen? Oder bist du wie ein offenes Buch? Seelsorgerliche Nöte anderer Menschen sollten ins Meer der Gnade versenkt werden. Die soll man nicht herausholen und rum erzählen. Ganz schlimm, wenn es Bruch des Beichtgeheimnisses gibt. Schuld von Menschen, wenn sie vergeben ist, die darf nicht wieder herausgefischt werden aus dem Meer der Gnade. Da soll sie versenkt bleiben. Vielleicht habt ihr auch schon die Erfahrung gemacht, Gott vergibt, aber manche Menschen vergeben nie. Das ist sehr schmerzlich und auch sehr sündig, wenn sowas passiert. Schuld wird dann der, der die Sünde des anderen herumträgt. Der wird mindestens genauso schuldig wie der, der etwas Falsches gemacht hat, was dann rum erzählt wird. Der Verleumder macht sich selber schuldig, denn Zungensünden sind schlimme Sünden und keine Kavaliersdelikte. Deshalb gilt für uns alle, kehre um von deinem Weg, und zwar gerade dann, wenn du ein Plappermaul bist. Bitte den Herrn, dir bildlich gesprochen einen Strick um deine Zunge zu legen, dass du nicht unbedacht herausschreist oder hinausschwätzt. Und gehe vertraulich mit Geheimnissen um, die man dir anvertraut hat. Dem Herrn kannst du alles sagen, aber bei Menschen musst du vorsichtig sein. Selbst solche, wo man vertraut, weiß man nie, wo die das rum erzählen. Und ich habe auch schon die eigene bittere Erfahrung gemacht. Ich habe mal jemandem was erzählt, vertraulich, und dann kam es über 3 Ecken wieder bei mir an. Das habe ich wirklich gelernt, vorsichtiger zu sein und alles dem Herrn zu bringen. Aber nicht bei Menschen Dinge rum zu erzählen, schon gar nicht über andere. Das war Vers 13. Ein umhergehender Verleumder plaudert Geheimnisse aus, aber eine treue Seele hält geheim, was man ihr sagt. Vers 14. Wo es an weiser Führung fehlt, kommt ein Volk zu Fall. Wo aber viele Ratgeber sind, da geht es ihm gut. Keiner kann alles wissen. Jeder braucht Ratgeber, um Fehler zu vermeiden. Der Herrscher eines Landes braucht Ratgeber, aber auch du und ich. Habt ihr schon einmal die Hilfe eines Ratgebers in Anspruch genommen? Ich habe es auch schon gebraucht und ich war dankbar dafür. Du, wie würdest du das machen? Soll ich so reagieren oder anders? Soll ich den Brief anders schreiben? Kann durchaus auch vertrauenswürdige Mitmenschen, Autoritätspersonen fragen. Bei Kindern werden das die Eltern sein, soweit da Vertrauensbeziehung ist. Es können zum Beispiel auch die Ältesten in einer Gemeinde sein oder eine andere Person des Vertrauens, die auch dicht halten kann. Keiner kann alles wissen, deshalb brauchen wir Ratgeber. Manchmal wissen wir nicht mehr weiter. Und wie gut ist es da, wenn man gute Freunde oder gereifte Autoritätspersonen um Rat fragen kann. Aber vergiss es nie, liebe Seele, der allerbeste Ratgeber ist Gott, der Herr selber. Und er gibt uns seinen Rat in seinem Wort, in der Bibel, in seinem heiligen Buch. Da steht alles geschrieben, was wir für unser Leben brauchen. In der Bibel findest du die Antwort auf deine Fragen. Das schließt aber nicht aus, dass du dann auch noch zusätzlich, wenn dir es trotzdem immer noch unklar ist, die Bibel ist ja auch ein dickes Buch und steht viel drin, dass du dann noch den Rat gereifter Christen in Anspruch nehmen kannst, die in der Bibel bewandert sind. Vers 15 ist auch ein wichtiges Thema, das oft übersehen wird und es kommt aber mehrfach im Buch der Sprüche vor. Wer für einen Fremden bürgt, dem geht es sehr schlecht. Wer aber Verpflichtung durch Handschlag verabscheut, der ist sicher. Bürgen heißt, dass ich mich mit Haut und Haaren für andere Menschen praktisch verbürge und damit in Schuldknechtschaft bereit bin, mich zu bringen für andere. Das heißt, ich kann dann sagen, mein Haus lege ich in die Waagschale, als der andere verschuldet ist, oder meinen ganzen Besitz und so weiter. Das heißt praktisch, sich für andere verbürgen. Nun, warum ist Bürgen schlecht, gemäß Gottes Wort? Man will doch helfen. Man will ja helfen. Ja, helfen schon, das ist gut, aber nicht durch eine Bürgschaft, steht ganz klar in der Bibel geschrieben. Bürgen heißt eben, dass ich meinen Besitz und eventuell sogar mein Leben für die Schulden eines anderen einsetze. Für die Schulden eines anderen. Ich selber habe mehrere Menschen kennengelernt, die durch eine Bürgschaft ihren Besitz verloren haben und selber dann betteln gehen mussten. In einem Fall war es so, dass jemand gebürgt hat für einen Angehörigen und der war dann so hoch verschuldet, dass zwei Häuser, sein eigenes und das seiner Mutter, verloren gingen und das vom Sohn auch auf der Kippe stand. 2,5 Häuser. Ja. Die haben das bitter bereut, dass sie gebürgt hatten. In dem Fall war es ein Angehöriger, aber noch schlimmer ist natürlich, steht auch hier, wenn man für einen Fremden bürgt, den man gar nicht wirklich kennt. Das ist dann wirklich töricht. Das hat nichts mit Nächstenliebe zu tun. Es ist Torheit. Und das ist auch nicht Gottes Wille. Aber was kann man stattdessen tun? Man kann etwas spenden. Spenden ist besser als bürgen. Man kann etwas schenken und sagt, gut, das gebe ich ab, ist erledigt. Das darf dieser Mensch bekommen. Vielleicht einen Anteil, einen Betrag. Aber sich nicht verbürgen mit Haut und Haaren und mit dem Besitz. Davor warnt uns Gott in seinem Wort. Habt ihr verstanden, ja? Wichtiges Thema. Dann noch der letzte Vers für heute Abend, Vers 16. Hier gibt es verschiedene Übersetzungen. Ich lese mal hier aus der NEÜ, weil das ist ja sehr plastisch. Vers 16. Eine liebenswürdige Frau kommt zu Ehren, Gewalttäter kommen zu Reichtum. Wohl dem Mann in dem Fall, der eine anständige, gläubige und anmutige Ehefrau hat. Das wünsche ich jedem hier unter uns. Er wird sie loben und Gott dafür danken. In Sprüche 31 wird ja das bekannte Loblied der gläubigen Frau gesungen. Könnt ihr heute Nacht mal nachlesen, wunderbar. Ich finde immer wieder meine Frau darin, wenn ich das lese. Ich hoffe, euch geht es auch so. Eine solche Ehe ist viel besser als aller Reichtum der Welt. Was jetzt die zweite Vershälfte angeht, die heißt ja hier, Gewalttäter kommen zu Reichtum, möchte ich nur Folgendes noch sagen. Menschen reißen Reichtum oft durch Gewalt an sich und begehen dabei Unrecht. Das ist was anderes, wenn man durch eigene Hände oder Gedanken, Fleiß, es zu einem gewissen Besitz bringt. Darauf kann sogar Segen liegen. Aber es geht ja um gewaltsam erworbenen Reichtum durch Betrug, durch Ausgrenzung, durch Unterbezahlung und so weiter von anderen. Und so möchte ich sagen zu diesem Vers, zur ersten Vershälfte, bete um eine treue, gottesfürchtige Frau, und für die Schwestern gilt natürlich, bete um einen treuen, gottesfürchtigen, gläubigen Mann. Und wenn du einen solchen Ehepartner gefunden hast, dann danke Gott dafür. Und für zur zweiten Vershälfte gilt, sei fleißig, aber hänge dein Herz nicht an den irdischen Besitz. Die große Gefahr, vor der der Herr Jesus immer warnt. Unser Blick soll auf das Reich Gottes ausgerichtet sein. Und dann wird uns das andere zufallen. Ja, wir sollen arbeiten, soweit wir können, und dann auch fleißig sein, aber nie das Herz an das Vergängliche hängen. Darum geht es. Sondern wir sind hier nur Pilger, Durchreisende. Und auch alle Kriege und Katastrophen und die ganzen endzeitlichen Entwicklungen können einen Christen, der fest in Jesus gegründet ist, nicht wirklich aus der Bahn bringen, sondern wir haben diese Basis, von der ich auch heute Morgen gepredigt habe, das feste Fundament im Herrn, und das schenkt uns Geborgenheit. Soweit wollte ich heute Abend das sagen. Wir werden morgen die Fortsetzung machen. Ich möchte jetzt noch mit uns beten und euch bitten, dazu zu erheben. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns alles schenken möchtest, was wir wirklich brauchen. Aber vor allem wollen wir dir die Ehre geben, denn du bist der Geber aller Gaben, auch der Gesundheit. Und so können wir ohne dich nichts tun. So bitten wir dich jetzt auch für diese Tage, dass du uns deine Weisheit schenkst, dass wir dein heiliges Wort richtig verstehen. Bewahre uns vor falschen Auslegungen, bewahre uns vor Nachlässigkeit im Ausführen deines Wortes durch Wort und Tat. Schenk uns doch, dass unser Alltag geprägt ist von deiner Weisheit, deiner Erkenntnis und vor allem vor der Ehrfurcht vor dir, dem einzigartigen und dreimal heiligen Gott. Wir loben und preisen deinen Namen. Amen.